was, Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Willens.
Ja, meine Güte, das sind wir, ne?
Jo, moin moin, liebe Häsinnen und Hasen.
Folge, ich glaube, 121, wenn ich richtig gerechnet habe. Wir sind mal wieder bei dir, Conny, nicht in der Cucina, sondern in deiner wunderbaren Sissi-Stube.
Genau.
Es klingt nach Holz, es klingt nach Wärme, es ist auch so ein bisschen herbstlich, ne?
Es ist herbstlich, also ich hätte jetzt Lust auf so ein kleines Käsefondue.
Ich hätte jetzt wahnsinnig Lust auf unseren Gast. Wir haben nämlich einen großartigen Gast heute eingeladen. Der ist nicht nur Sänger, er ist Songwriter, er ist Moderator, er macht Stimmung auf seinen Tourneen, auf seinen Live-Auftritten. Den Durchbruch hat er mit DSDS gehabt. Inzwischen ist er ja fester Bestandteil der deutschen Musikszene, hat Tourneen gespielt, dadurch eine sehr, sehr große, sehr loyale Fangemeinde. Und inzwischen ist er übrigens auch ein Moderationskollege, moderiert bei RTL ab und... Er hat auch noch am Tag meiner Mutter Geburtstag, Conny.
Auf jeden Fall. Mehr geht nicht. Wir freuen uns auf Norman Langen.
Hi.
Hallo zusammen. Hallo ihr zwei. Ich freue mich sehr, mit euch quatschen zu dürfen.
Ja, wir freuen uns auch. Und das sieht bei dir richtig professionell aus. Bist du im Studio oder wo haben wir dich erwischt?
Ja, fast. Also im Prinzip ist es meine umgebaute Garage. Ich habe mich ausquartiert. Letztendlich ist es ja so, ich bin ja nochmal Papa geworden. Und mein Zimmerchen, was ich mir damals schön hergerichtet hatte, mein Musikzimmer, das musste dann weichen, weil einfach die Geräuschkulisse ein bisschen zugenommen hat. Ne? Kann man sich vorstellen.
Klar.
Ja, das kann man sich sehr gut vorstellen. Du bist 15 Jahre im nächsten Jahr im Musikbusiness. So lange hast du schon durchgehalten. Es gibt ein großes Jubiläumskonzert am 7. März. Da hast du auch noch Geburtstag. Kannst du dich an deine allererste Geburtstagserinnerung erinnern, an irgendein geiles Geschenk als Kind oder irgendwie sowas?
Also Erinnerungen aus der Kindheit sind sowieso ja, ich verschwimme immer so, was war jetzt die erste, ne? Was hat man wirklich so erlebt? Also ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass es immer sehr schön hergerichtet war, dass wenn man aus dem Zimmer kam, dass schon alles schön gedeckt war, die Kerzen, die haben dann geleuchtet, ja, waren angemacht, daran kann ich mich erinnern und natürlich an das eine Geschenk, welches ich unbedingt haben wollte und dann schnell wieder abgeben musste, das war nämlich ein Kettka. Worüber ich mich sehr gefreut habe, aber mein Vater hat dann damals gesagt, also ganz ehrlich, ist ja schön, wie er damit rumfährt, aber er titscht überall gegen, deswegen muss das Ding wieder ganz schnell weg. Und daran erinnere ich mich tatsächlich noch, dass ich da total traurig war. Aber letztendlich folgten ganz viele andere schöne Geschenke für so einen kleinen Jungen.
Bei mir war es, glaube ich, irgendwo eine Lego-Eisenbahn oder sowas, hatte ich mir irre lange gewünscht und das war auch eine große, große Freude. Apropos große Freude, was erwartet denn deine Fans im nächsten Jahr bei der Jubiläumssause? Hast du schon Planungen angefangen oder machst du das spontan?
Also tatsächlich haben wir schon Planungen angefangen, ist doch ganz klar. Also spontan ist bei mir ja immer schwierig, ne? Es soll natürlich immer spontan wirken auf der Bühne, aber man überlegt sich natürlich schon, also was kann man so machen, was kann man anderes präsentieren? Ich habe ja Gott sei Dank viele Auftritte im Jahr und es muss sich natürlich schon ein bisschen absetzen. Es wird auf jeden Fall so sein, dass ich das eine oder andere mit Tänzern mittanzen werde. Oh. So viel kann ich schon mal verraten, ja. Meine Frau sagte, bist du sicher, das hast du vor 10 Jahren schon mal gemacht. Allerdings warst du da noch 30. Jetzt mit 40 könnte das schon wieder anders aussehen. Aber ich liebe ja Herausforderungen. Und es wird natürlich der ein oder andere Special Guest vor Ort sein. Es werden ganz viele alte Titel von mir auch nochmal gesungen, die ja so auf der Bühne eigentlich selten performt werden, weil man natürlich sagt, die neue Single, die jetzt rausgekommen ist, oder die letzten neuen Singles, die müssen natürlich jetzt an den Start. Oder halt Singles, die hoch in den Charts eingestiegen sind, beziehungsweise im Radio rauf und runter liefen, die präsentiert man natürlich auf der Bühne, damit die Leute schön mitmachen können. Und beim Konzert ist es halt ein bisschen anders. Da wird vielleicht dann auch einfach mal nur ein Gitarrist auf der Bühne stehen und mit mir eine Platte performen. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Also komm vorbei, wir haben noch ein paar Tickets übrig.
Ja, wir verlinken übrigens, ne? Ist ja klar. Also in den Shownotes findet ihr den Ticket-Link zur großen Jubiläumssause von Norman. Hast du da einen Tanzchoreografen oder bringst du das selber bei?
Nein, also das wäre jetzt zu vieles Guten. Es soll ja auch gut aussehen. Tatsächlich habe ich dann da Menschen an meiner Seite, die mir dann zeigen, wie es funktioniert. Und es ist ja auch immer ein bisschen komisch, weil letztendlich sind dann die Tänzer da, die es halt können, ne? Die sehen sich das dann irgendwie mal zweimal an und tanzen es direkt, während ich aber schon zweieinhalb Wochen Probe hinter mir hatte, ne? So, und dann erst damit einsteige. Aber letztendlich, es soll natürlich auch schon was geboten werden und ich liebe ja auch das Tanzen und ich war ja auch 5 Jahre lang in der Boyband. Da war das ja auch gang und gäbe. Und es ist schon über 20 Jahre her, das darf man nicht vergessen. Und da hatten wir auch einen Choreografen aus Aschaffenburg. Und es hat immer sehr viel Spaß gemacht, war aber auch genauso anstrengend, muss ich sagen.
Ja. Wann hast du denn realisiert, ich will jetzt mein Leben mit Musik wirklich auch bestreiten? Das soll nicht nur in meiner Freizeit eine Rolle spielen, sondern ich will das richtig, ja, hauptberuflich machen.
Relativ früh tatsächlich, weil mein Onkel tatsächlich auch Berufsmusiker war. Der hatte eine Band und die waren letztendlich auf Fuerteventura, Gran Canaria, in den Urlaubsorten unterwegs und haben dann da Musik in den Hotels gemacht. Und ich habe den immer bewundert, weil der einfach sämtliche Instrumente spielen konnte und so ein richtiger Entertainer war. Wenn man da reinkam, da war immer direkt Halligalli und das fand ich immer super. Und so richtig gecheckt, dass ich wirklich auch Sänger werden möchte, war tatsächlich so circa mit 9 oder 10 Jahren, als ich mein erstes Album hatte und das war von der Kelly Family.
Nee. Okay.
Das war von der Kelly Family.
Da hat sich der Musikgeschmack gehalten bis heute oder hat es sich leicht modifiziert, Norman?
Natürlich, die Geschmäcker, die schwappen mal so über und mal so über, ne? Also Kelly Family war dann ganz lange weg vom Fenster. Jetzt mit Maite Kelly in der Schlagerbranche bin ich natürlich wieder voll auf Maite. Also es gibt immer so Phasen im Leben, wo man sich vielleicht auch schon mal ein bisschen andere Sachen anhört. Ne? Also zum Beispiel so Mittelaltermusik hat meine älteste Schwester mich mal rangeführt und ich habe das immer ein bisschen belächelt. Aber als ich dann auf die Texte gehört habe, habe ich mir gedacht, nee, ist gar nicht so cringe. Ah, macht schon echt Bock zuzuhören.
Ah ja. Naja, klar, ich meine, nicht anders sind ja auch Erfolge zu erklären wie Santiano zum Beispiel oder so. Das ist ja auch eine wahnsinnig erfolgreiche Band. Warst du jemals Kelly-Fan, Conny?
Ich muss zugeben, nein.
Nein.
Also die sind natürlich genau in meine Zeit gefallen, ja, aber und die habe ich auch immer mal so nebenbei mitbekommen, aber als Fan würde ich mich jetzt nicht bezeichnen.
Bei dir waren es eher die Beatles, ne?
Hallo. Also ich mag schon gerne, also ich bin zum Beispiel groß geworden mit Rod Stewart. Oh. Weil mein Vater ein großer Fan war und immer sehr, sehr laut Rod Stewart gehört hat. Und den finde ich bis heute grandios.
Ja, hat auch eine tolle Stimme, ne?
Ja. Mhm. I am singing. Ich kann doch nicht singen.
Naja.
Hase, nein.
Das können ganz viele in der Branche nicht und trotzdem funktionieren.
Es gibt ja heute so viele Hilfsmittel. Ja, komischerweise ist gerade die Schlagerbranche ja so ein bisschen verschrien, dass da, sag ich mal, nicht die besten Sänger sind. Aber da ich Norman schon mehrfach live gehört habe, kann ich wirklich versichern, Norman, hast du dir das irgendwann selber beigebracht? Also du kannst wirklich singen. Ist das ein Naturtalent? Hast du Unterricht genommen oder wie war das bei dir?
Also damals war es tatsächlich so, dass Kumpels von mir, als ich 13 Jahre alt war, gecheckt haben, hey, der hat irgendwie ein Talent und es hört sich gar nicht so schlecht an. Und die haben mich dann bei einem Talentwettbewerb angemeldet. Das wurde tatsächlich auch beim WDR-Fernsehen ausgestrahlt. Und es war ein katastrophaler Auftritt, weil ich gar nicht wusste, was mich da erwartet. Ich wusste gar nicht, als ich da hingefahren bin, dass die Jungs mich angemeldet hatten. Also es war katastrophal. Und ein halbes Jahr später bin ich dann da hingegangen und habe gesagt, jetzt zeigst du es denen nochmal richtig. So. Und dann habe ich ein paar Monate später einen Brief bekommen von einem Produzenten, der einen jungen Künstler sucht. Und dann war ich auf einmal in so einem Eurodance-Projekt unterwegs, war eigentlich mehr Statist im Hintergrund, sollte tanzen und gut aussehen. Ja, wirklich singen, hatte da nicht viel zu suchen irgendwie. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und dann kam ja die Zeit mit der Boyband. Ne? Das wurde dann richtig gecastet, ja, wo dann wirklich Jungs gesucht wurden. Und da habe ich natürlich sehr viel gesungen. Und war ständig heiser und dann haben meine Eltern gesagt, weißt du was, da war ich aber schon 17, wir spendieren dir jetzt eine klassische Gesangausbildung im Aachener Theater. Und dann habe ich dann tatsächlich 2,5 Jahre meine Stimme da ausbilden lassen im Klassik-Segment. Ja, und das hilft mir jetzt noch weiter. Mhm. Tatsächlich bin ich allerdings zwischenzeitlich immer wieder mal zu einer Stunde gegangen, um das alles nochmal ein bisschen zu refreshen.
Ja, du hast wahnsinnig viel gemacht, darauf kommen wir gleich noch. Ich finde, man hört auch, dass du eine geschulte Stimme einfach hast, auch allein wie du schon sprichst und welche, sag ich mal, welche Frequenz deine Stimme hat. Das hört sich sehr angenehm an, man hört dir sehr gerne zu. Ich glaube, so ein richtiger Wendepunkt war ja wirklich, wenn du von Musikwettbewerben sprichst, DSDS. War es die 8. Staffel?
Ja.
Das war die 8. Staffel, also 2011, sowas um den Dreh, ne?
Genau, richtig.
Ja.
Die Pedro Lombardi-Staffel, er hatte gewonnen.
Ah, da hatte, okay.
Sarah Engels hat den zweiten Platz gemacht, die ja jetzt auch im Schlager unterwegs ist. Anna-Karina Wojcik ist eine Woche vor mir rausgeflogen, die ja auch im Schlager voll unterwegs ist.
Was war denn das für eine Staffel? Das
Sebastian
ist ja
Wurt hat den dritten Platz gemacht, war Basti jahrelang Wurt mit Feuerherz unterwegs.
Ja,
also,
ja.
Sehr, sehr coole Staffel.
Ah, okay. Da habt ihr es alle draus irgendwie geschafft. Warum hört man heutzutage so wenig von den Leuten da, die bei DSDS reüssieren?
Ich denke, dass das einfach mehrere Faktoren hat. Also Punkt 1 ist natürlich DSDS nach 20 Jahren nicht mehr so gehypt, wie es damals mal war. Das heißt, die Einschaltquote, die Zuschauer an sich, die Menge, die Masse, die ist natürlich zurückgegangen. Und ich denke auch, dass das alles viel schnelllebiger geworden ist. Und die Leute, die bei DSDS waren, vergessen, dass wenn man da in diesem Format war, dass man da rauskommt und nicht direkt der Star ist, sondern dass dann die Arbeit erst richtig anfängt. Mhm. Man bekommt im Prinzip eine gewisse Öffentlichkeit geschenkt und man muss dann schauen, wie man damit umgeht und was man daraus macht. Und ich glaube, dass das viele, viele Kandidaten vergessen haben, beziehungsweise auch natürlich nicht mehr dieser breiten Masse so vorgestellt werden konnten, wie wir jetzt damals. Wir hatten ja irgendwie noch eine Einschaltquote von 6,5 Millionen jedes Wochenende. Das war natürlich schon super. Ja.
Aber fast wenn man wie die jetzt Küchenschlacht, ne, Conny?
Fast
wie die Küchenschlacht, ja, stimmt.
Aber wenn man jetzt mal schaut, so die ersten paar Staffeln, da kamen wir mit unserer Staffel auch bei Weitem nicht mehr ran. Wir waren auch die erste Staffel, die keine Liveband mehr hatte, sondern mit Halbplayback aufgetreten ist, was natürlich total schade war. Mhm. Und was natürlich auch der Qualität der Sendung, wenn man jetzt rein von dem Musikalischen ausgeht, nicht gerade gut getan hat. Mhm. Aber dann kam ja The Voice und die haben dann gezeigt, okay, wir können auch auf Stimme gehen.
Ja, stimmt. Guckst du sowas, Conny? Lagerfeuer TV, wie wir es heute nennen, so Dschungel oder DSDS oder so?
Ich gucke tatsächlich nie, weil ich meistens abends irgendwie hier mein eigenes. Ja,
gut, weil du arbeitest. Du hast dein eigenes
Sendung
Lagerfeuer,
hab.
Ne?
Genau.
In der Küche dein eigenes Lagerfeuer. Aber gibt's denn da irgendwas, Norman, wo du, also so einen bestimmten Moment, den du noch erinnerst, wo du sagst, ah, der war besonders schön oder vielleicht auch, oh nee, der war besonders furchtbar?
Jetzt bei DSDS. Mhm. Tatsächlich, ich meine, es ist ein offenes Geheimnis, aber ich kann es dir nochmal kurz erzählen. Ich war ja dreimal bei DSDS. Bei der allerersten Staffel, da kam ich noch nicht mal durch ein Forecasting. Mhm. So, dann kam die Mark Medlock Staffel, da kam ich unter die letzten 30 Kandidaten. Alles mit englischsprachiger Musik. Und dann mit 25 habe ich gesagt, alle guten Dinge sind drei, du versuchst es nochmal. So, und da habe ich dann auch den Schlager angeboten und habe es ja dann tatsächlich auch weit geschafft als erster Schlagersänger in dieser Staffel. Aber das habe ich ganz klar Dieter zu verdanken. Und daran erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen, war ich nämlich auf den Malediven. Die letzten 30 Kandidaten sind zu den Malediven geflogen. Und ich wollte da aussteigen, weil ich auf einmal absolute Panik bekam. Mein damaliger Job war ja tatsächlich Betreuer für Demenzerkrankte und Sterbebegleiter. Das war ja der letzte Job, den ich vor DSDS gemacht habe. Und ich kam dann so in diese Fernsehwelt da rein. Und auf einmal sollten wir Sachen drehen und Sachen machen, die mir total suspekt waren, die ich total komisch fand. Und habe dann auch ganz klar gesagt, wenn ich das jetzt mit euch drehe, lässt kein Angehöriger mehr mich an seinen sterbenden Vater, sterbende Mutter und so weiter und so fort. Das mache ich nicht mit. Und es ist natürlich es ist eine Unterhaltungssendung. Es geht ja nicht nur um Musik. Und natürlich brauchten sie die Bilder. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich glaube, ich steige hier aus. So, und dann hat dann Dieter das Gespräch gesucht und hat gesagt, hör mal, wenn ich mich recht entsinne, bist du schon seit über 10 Jahren dabei und ich kenne keinen Mensch und so wird es auch bleiben. Du hast jetzt hier wirklich eine Chance, überlegst dir, ob du aussteigst. Und welch ein Zufall, an diesem Abend sollte ich dann am Strand, am Lagerfeuer, da haben wir wieder das Thema, mit Anna-Karina Wojcik zusammen singen, über 7 Brücken musst du gehen. Und habe dann auch zum Dieter gesagt, hey, ich mache das Ding mit der Anna-Karina zusammen, weil sie meine Passagen ja gar nicht kennt. Und dann entscheide ich mich, ob ich bleibe oder nicht. Ja, und letztendlich habe ich es mir durch den Kopf gehen lassen und bin dann drin geblieben und war dann als erster Schlagersänger auf dem 7. Platz. Und das ist natürlich so ein Ding, das bleibt im Kopf, das erzähle ich auch immer wieder gerne, weil manchmal muss man über seinen Schatten springen und manchmal muss man auch dranbleiben. Ja, also wie gesagt, mit 17 das erste Mal hingegangen und mit 25 das letzte Mal hingegangen. Manchmal braucht man halt ein paar Anläufe.
Naja, klar, logisch. Aber wie war es denn dann, bist du dann zurück in deinen alten Beruf oder hast es gleich profimäßig durchgezogen?
Es war ein Riesengehadel damals. Mhm. Es war natürlich so, dass so viel Urlaub hatte ich ja auch nicht. Ich meinen Urlaub aufgebraucht hatte und dann gesagt habe, hey Leute, haltet mich hier, ich nehme unbezahlten Urlaub. Und damals hat man noch in Prozenten gesprochen. Ja, dann müssen wir die Prozente von Norm jetzt aufteilen auf die anderen Kollegen. Und das habe ich dann ein ganzes Jahr hingezogen und bin auch immer wieder da gewesen zu Besuch. Und dann haben dann die Kollegen und natürlich auch die Chefin gesagt, also jetzt musst du dich entscheiden. Also wir müssen jetzt wirklich mal, kommst du wieder oder ziehst es jetzt weiter durch? Und dann habe ich gesagt, komm, no risk, no fun. Das eine Jahr war gut, aber was ist ein Jahr nach DSDS? Du hast natürlich den Hype noch mit dabei. Das zweite Jahr kann ganz anders aussehen. Und letztendlich habe ich mich dann aber gewagt und habe es dann durchgezogen. Und mein Flautejahr war dann tatsächlich 2013, wo man dann merkte, okay, der Hype hat jetzt nachgelassen, irgendwie wandelt sich das Blatt, hatte keine Fernsehpräsenz, noch nicht mal beim Fernsehgarten oder immer wieder sonntags war ich zu sehen. Und das war dann schon so ein Ding, wo ich mir dachte, wärst du vielleicht doch wieder zurückgegangen. Aber ich habe durchgehalten und wie gesagt, 15 Jahre nächstes Jahr.
Ja, Wahnsinn. Im Grunde genommen gibt es ja sowas, so Talentwettbewerbe auch, was die Küche angeht, ne? Küchenschlacht und natürlich auch The Taste und solche Geschichten.
Na klar.
Sind da eigentlich auch mal so richtige, tolle Sterneköche raus emporgekommen?
Da gibt es immer wieder wirkliche Supertalente. Und da ist es ja auch zum Beispiel spannend, dass oft auch die Profis schwächer sind als die Hobbyköche. Denn als Profi bist du irgendwie ziemlich festgefahren in deinem Küchenstil und die Herangehensweise ist immer sehr, sehr ähnlich. Und Hobbyköche entwickeln sich oft, gerade bei The Taste, immer weiter und verstehen immer mehr die Herausforderungen dieser neuen Themen, die da plötzlich sind. Und da gibt es einige, die echt Karriere gemacht haben.
Und würdest du mit dem Wissen von heute, Norman, wenn du jetzt nochmal antreten, also könntest du jetzt die Zeit zurückstellen, 2011, würdest du da anders rangehen oder wär's im Grunde genommen genau wieder so, würdest du es wieder so machen, wie du es gemacht hast?
Also wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich natürlich nochmal dran teilnehmen. Also es war ja wirklich mein Türöffner. Ich war ja vorher in vielen Musikprojekten und es war ja alles eher weniger erfolgreich, außer jetzt das Eurodance-Projekt, wo wir ja im Vorprogramm von Mr. President, Rednecks und solchen Leuten damals waren. Aber die Boyband zum Beispiel, also außer die Stadt hier, kannte uns irgendwie so keiner. Ne? Die großen Auftritte sind ausgeblieben, aber wir haben alles selbst produziert, selbst geschrieben, es hat Spaß gemacht. Und dann kam DSDS und hat mir dann die Türen geöffnet. Aber in der heutigen Zeit weiß ich nicht, ob ich daran teilnehmen würde, weil einfach der Erfolg oft ausbleibt. Er bleibt oft aus und mittlerweile ist die Show ja noch viel mehr auf Unterhaltung aufgebaut und weniger auf Talent. Und da muss man sich wirklich drauf einlassen. Und wenn man natürlich als Normalo, sage ich jetzt mal, in so eine Welt reinkommt, dann kann das natürlich auch viel kaputt machen. Also ich sage ganz ehrlich, ich war damals der größte DSDS-Fan, habe jede Staffel gesehen, ich wusste über alle Kandidaten Bescheid. Und als ich dann selber Kandidat da war, seitdem habe ich keine Staffel mehr geschaut, weil natürlich die Blase, die platzt und es läuft natürlich im Background alles ein bisschen anders ab, wie vor der Mattscheibe, ist klar.
Aber das ist ein gutes Stichwort, als du gesagt hast, Normalo in diese Welt reinkommen. Ich meine, du warst ja auch ein Normalo. Du hast demenzkranke Menschen begleitet, du hast sterbende Menschen begleitet. Und dann die Musikbranche, Norman, das stelle ich mir aber auch wie Knüppel auf den Kopf vor, oder?
Absolut. Also es gab mehrere Punkte, die mich teilweise echt unfassbar da haben stehen lassen. Zum Beispiel Social Media. Ich hatte damals noch nicht mal Facebook. Da sagte RTL zu mir, du musst dir einen Facebook-Account machen. Da sage ich ja ganz ehrlich, habe ich gar keinen Bock zu. Ich bin nicht der Social Media-Typ. Also ich möchte mit den Leuten so quatschen und ja, weiß ich nicht. Und ja, musst du aber. Und dann habe ich das gemacht. Und was man da natürlich schon in der damaligen Zeit so zu lesen bekam von manchen Usern, die einen ja gar nicht kennen, wo ich dann dachte, hör mal, das kann doch nicht der Ernst sein, was die da über dich schreiben oder was die dir an den Kopf werfen. Das fand ich schon ganz schlimm, weil das ist gar nicht mal naturell. Und dann natürlich, dass du da aus dieser Bubble, du fliegst raus, du bist ja vorher in Watte gepackt, ja, fliegst dann raus und auf einmal hast du das Gefühl, Gott und die Welt kennt dich und sie meinen ja auch, dass du sie kennen musst. Ja, also die Menschen, die kommen auf dich zu und führen ja dann Gespräche mit dir, weil du warst ja wochenlang bei denen im Wohnzimmer. als müsstest du sie wirklich kennen, als wärst du ein Freund von denen. Und das ist natürlich erstmal so spooky, wenn du das überhaupt gar nicht so kennst. Und da muss man sich dran gewöhnen. Und ich glaube, mein großer Halt war immer meine Familie. Ich meine, seit 15 Jahren fährt mein Vater ja mit mir mit. Der ist Beamter im Ruhestand und der sagt auch ganz ehrlich, in den 15 Jahren mit dir habe ich mehr gearbeitet als in den ganzen Jahren zuvor als Beamter.
Das ist wenigstens ehrlich.
Absolut. Ich sag jetzt nichts dazu.
Ja, stimmt, der ist immer mit dabei, ne? Also wir hatten ja neulich auch einen relativ lustigen Abend im Europapark.
Es ist immer ein Teil der Familie dabei.
Immer ein Teil der Familie dabei. Das war irgendwie Grundvoraussetzung. Das möchtest du auch unbedingt haben. Das brauchst du.
Das ist mein Halt. Ich habe ja meinen Citroën-Bus, ja, und da kann man jetzt drüber sagen, was man will, aber wenn da die Tür zugeht, ist das unser Partybus, unser Trauerbus, ist irgendwie alles. So, und das Schöne ist, wenn du da mit vertrauten Leuten drin bist, wie auch mein Tontechniker, der ist seit 13 Jahren an meiner Seite, ja, also ich bin da sehr loyal und habe ich jemanden in mein Herz geschlossen, dann möchte ich natürlich, dass der an meiner Seite bleibt. Und es ist mir einfach so wichtig, gerade in dieser Welt, ehrlich sein zu dürfen, ich sein zu dürfen, und natürlich ist mein Job da oben auch, die Leute ein bisschen zu verzaubern, aus dem Alltag rauszuholen, aber auch wir sind ja Menschen, die natürlich so ihre Laster zu tragen haben oder die mal einen schlechten Tag haben, und da ist es einfach schön, wenn die Familie irgendwie mit dabei ist oder halt vertraute Menschen um einen herum, wie der Andi, mein Tontechniker. Liebe Grüße auf diesen Weg, er wird sich mit Sicherheit den Podcast anhören.
Das ist wirklich ein krasser Ritt. Du warst, glaube ich, vorher sogar Schweißer, ne? Hast irgendwie Schweißer gelernt und dann bist du ja zu dem quasi Sterbebegleiter und Begleiter der Demenzkranken gekommen und dann zum Musiker. Also meine Güte, wenn Vielseitigkeit einen Namen hat, dann ist es Norman Lyon.
Ja, genau so würde ich auch sagen.
Meine Eltern haben schon viel mit mir mitgemacht, ne? Also ich habe ja mit 17 ursprünglich eine Ausbildung zum Schreiner angefangen.
Ach, Schreiner auch.
So, und dann war ja die Boyband da und wir hatten nachts immer nur das Tonstudio zur Verfügung, wo ein Bandkollege sein Praktikum gemacht hat, weil halt nachts keine bezahlten Produktionen stattfanden. Das heißt, nachts war das Studio leer, wir konnten dann die Sachen aufnehmen, wie wir sie wollten. Problem an der Sache war, ich kam oftmals zu spät zur Arbeit oder zur Berufsschule, habe viel zu viel verpasst. Und dann kamen die Zwischenprüfungen und da haben dann alle in der Schule, wie auch in der Schreinerei, gesagt, also ganz ehrlich, Norm, das wirst du niemals mehr aufholen können. Und dann habe ich dann die Ausbildung zum Schreiner im Prinzip sausen lassen, habe dann erstmal gejobbt und dann kam der Schweißer. Und das war auch absoluter Krass. Zufall irgendwie. Und dann wurden Stellen abgebaut. Ich mache ein Praktikum in einer Einrichtung und das war dann auf einmal meine Erfüllung. Bis DSDS.
Ja. würdest du sagen, dass dich diese, sag ich mal, normale Arbeit auch geprägt hat für das Musikbusiness? Kannst du da Skills anwenden?
Boah, wie soll ich dir das jetzt erklären?
Na, manchmal ist ja der Umgang mit Menschen auch wichtig in der Musikbranche. Also weißt du, und da sind soziale Antennen vielleicht ja auch mal ganz hilfreich und die scheinst du ja zu haben.
Sag mal so, ich bin sehr empathisch auf jeden Fall, ne? Mhm. Aber das sprech mal mit deiner Mutter, die ist ja auch Fisch, wir sind ja so sehr beseelt, ne? Es ist so. Leider oftmals vielleicht auch ein bisschen zu zart beseitet, ne? Dass man ja gerne schon mal ein bisschen ausgenutzt wird, ne? Und der Vorteil aber in meinem oder durch meinen Werdegang ist tatsächlich, dass man Dinge ganz anders zu schätzen weiß. Also ich bin total dankbar, dass ich wirklich jetzt seit 15 Jahren meine Brötchen mit meiner Leidenschaft verdienen darf. Das ist die Musik, das ist mein Gesang. Und es ist natürlich so, dass man, wenn man gewisse Dinge links und rechts so mitbekommt, einfach denkt, mein Gott, also ihr habt Probleme, da gibt's ganz andere Menschen, die haben viel, viel schlimmere Probleme. Und man geht ein bisschen lockerer an die Sache ran. Also wenn du natürlich jetzt 3 Jahre lang Menschen in den Tod begleitet hast, dann weißt du, was Probleme sind. Oder wenn du Angehörige neben dir sitzen hast, mit denen Gespräche führst, die jetzt gerade ihre geliebte Person verlieren, dann weißt du, was Probleme sind. Mhm. So, und dann weiß ich nicht, ob es wirklich so wichtig ist, ob die Extensions gerade zu tief gesetzt sind oder zu hoch gesetzt sind, ne? Bei manchen Kolleginnen und Kollegen. Ja, Kollegen gibt's ja auch.
Ja, klar.
Das sind so die Sachen, ja, die nimmst du mit. Die nimmst du einfach mit. Hm. Ne? Genauso als Schweißer. Ich hatte Schichtdienst. Ja. So, jetzt bin ich meistens am Wochenende unterwegs. Natürlich ist es auch schon mal nachts oder abends. Aber eigentlich geht's mir verdammt gut. Ja, ich habe 2 Kinder. Ich kann in der Woche für meine Kinder da sein, weil die meisten Gigs halt am Wochenende sind. Und also als Schweißer, wie gesagt, Schichtdienst, ne? Und da darf man sich nicht beschweren, wenn der Auftritt dann vielleicht von 23 Uhr auf 0.30 Uhr verlegt wurde. Um Gottes Willen, das ist aber schlimm. Mhm. Ne? Also es sind alles so Sachen, die nehme ich mit. Und leider haben es viele Leute vergessen, wie das eigentliche Leben tickt, dass es viel, viel schwerer ist.
Glaubst du, Conny, in der Gastro beschweren sich eigentlich auch viel zu viele?
Also,
weil
ich den
Job
jetzt
ja kaum noch jemand so richtig machen möchte.
Ja, vor allen Dingen eben auch nicht im Service, obwohl das für mich mit das Schönste ist, auch Gastgeber zu sein. Mhm. Und das Thema Zeiten, Arbeitszeiten an Feiertagen, an Wochenenden, immer am Abend, es ist nun mal so, dass Restaurants abends geöffnet haben, Gott sei Dank, das ist schon ein Thema, ja. Mhm. Und das macht es nicht leichter.
Mhm. Wenn wir jetzt bei dem Thema sind, wir sind ja ein kulinarischer Podcast, Norman. Wie sieht's denn mit deinen Skills aus? Könntest du ein Restaurant eröffnen oder reicht's für die Basics?
Nein, also das könnte ich nicht. Ich esse sehr gerne und ich bin auch sehr, sehr, also ich bin so ein Allesesser. Ja. Mhm. Ich muss sagen, nach den Auftritten am Wochenende ernähre ich mich meistens sehr ungesund, aber zu Hause, ich mach's schon selber.
So siehst du gar nicht Airfryer aus.
aber sonst, ich liebe Steak, ja, ich liebe Fleisch, ich liebe natürlich auch die ganzen ungesunden Dinge, aber ich liebe es auch zu grillen und dann so Antipastis zu essen. Das ist, also ich, alles was schmeckt, kommt irgendwie rein. Ja.
Das
da bin ich
sehr,
also da habe ich weniger Anspruch als meine Frau.
Oh, echt? Die du ja im Übrigen bei DSDS kennengelernt hast, deine Frau.
Richtig, richtig. Sie war diejenige, die mich zu Dieter Bohlen reingeschickt hatte und hat gesagt, so, jetzt bist du dran. Ich habe sie da noch gar nicht wahrgenommen, aber ja, was soll ich sagen? Ich kam ja dann weiter und sie war Azubine bei der Produktionsfirma Grundy Light Entertainment, hießen sie damals noch. Jetzt ist es Ufa Show und Factual. Und es war halt so, dass ich damals noch Raucher war, sie auch. Wir rauchen Gott sei Dank seit Jahren nicht mehr. Und aus meinem Kostüm mussten natürlich immer Feuerzeuge und Zigaretten verschwinden. Das sieht man ja im Bild, das geht ja gar nicht. Aber die Azubine, die hatte halt die Zigaretten und die hatte halt Feuer. Und so kam man sich da nah. Und wie es halt so ist in der Raucherklique, man unterhält sich und man unterhält sich auch vielleicht mal ein bisschen enger. Und ja, letztendlich bin ich dann rausgeflogen. Ein halbes Jahr später stand sie dann bei einem Auftritt und wollte mich einfach nochmal sehen. Und ja, so ist das dann alles wieder ein bisschen aufgefacht und dann haben wir direkt einen Urlaub zusammen gemacht mit einer Clique und unsere Zimmer waren direkt nebeneinander und da gab es dann auch noch eine Zwischentür, so eine Durchgangstür, die abgeschlossen war, die konnten wir aufmachen und auf einmal kam man sich näher und letztendlich, ja, seit 2012 zusammen, seit nächstes Jahr 10 Jahre verheiratet.
Mensch, also
dann
das,
Emilio Pepe zur Welt gebracht vor 6 Jahren und Amelie Dulli dann im Dezember.
Genau, da hast du noch eine ganz frische Tochter bekommen sozusagen.
Genau.
Also was, im wahrsten Sinne des Wortes, was für ein Impact hatte diese DSDS-Staffel auf dein Leben? Das ist echt
also DSDS irre. War ein absoluter Gamechanger, ja. Absolut.
Wie viel Platz, Conny, ist für Zwischenmenschliches in der Küche? Also gibt's da viele Pärchen, die sich auch irgendwie im Job kennengelernt haben bei euch in der Gastro?
Also bestimmt, ich habe immer wieder Pärchen gehabt, die sich bei mir gefunden haben oder auch welche, die schon als Pärchen kamen. Kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Also ich könnte über beides viel erzählen.
Ich weiß, du hast ja selber auch die Erfahrung mitgemacht.
Absolut, absolut. Ich habe nämlich auch meinen ersten Mann kennengelernt, damals bei Anna Sebastiano.
Den Ach, guten Remigio, liebe Grüße.
Genau.
Ja, heute ist er auch wieder Part of the Family und dein Restaurantleiter. Gibt es, Norman, einen Song, den du gerne geschrieben hättest, wo du immer mal denkst, wenn du den im Radio hörst, so, ah, oh. Also mir geht das zum Beispiel immer so bei so Depeche Mode, ich bin großer Depeche Mode-Fan und denke mir, oh, einmal so ein Ding schreiben. Gibt es sowas bei dir auch?
Oh mein Gott, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Tatsächlich.
Ach echt? Okay.
Also habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, den hätte ich jetzt auch gerne geschrieben. Es gibt so viele tolle Songs, also das wäre schon fast vermessen, aber zum Beispiel Purple Rain ist natürlich auch so ein Ding. Das ist schon, das geht schon geil auf, ne?
Ja, super.
So, und wenn du dann hörst, wie Prince das so performt hat, Ja, wäre schon cool gewesen.
Wie klein der war. Ja, richtig, ja. Aber was hörst du denn so privat? Also stell dir, was ist so auf deiner Lieblingsplaylist auf, weiß ich nicht, Amazon, Spotify oder sowas? Was kommt da so rein? Also hörst du selber auch in erster Linie Schlager oder hörst du was ganz anderes?
Also ich muss ehrlich zugeben, das ist schon ein bisschen freaky, aber zu Hause läuft bei mir gar kein Schlager, wenn nicht gerade mein Sohn in seinem Zimmer sagt, spiel mal das und das. Aber ich höre sehr, sehr gerne so Chill-Out-Mucke. Ne? Und das kann auch gerne nochmal so dancig sein aus den 90ern, ja, so Children und sowas. Das ist so,
Robert
das
Miles.
Höre ich mir einfach gerne an. Das, genau, Robert Miles. Das sind alles so die Sounds, die höre ich mir sehr gerne an. Und wir haben ja hier so eine Gruppe erstellt. Und wenn ich alleine bin, dann bin ich auch schon mal ganz freaky unterwegs und lasse die alle gleichzeitig dann die Musik laufen. Und egal in welchen Raum ich gerade komme, das macht einfach Spaß. Ja, also es macht gute Laune und Schlager habe ich am Wochenende wirklich genug.
Ja, das glaube ich. Gibt es bei euch in der Family, gibt es so ein Familienritual, was nie fehlen darf oder was nie ausfällt, egal wie viel Auftritte du am Wochenende hast oder für eine Sache, für die du dir natürlich immer Zeit nimmst?
Vatertag. Vatertag bei meinem Vater drüben.
Ach echt?
Ja, das ist nämlich meistens so, dass irgendwie die ganze Bagage eingeladen wird. Also das sind alle dabei. Meine Schwestern, ja, die Männer und es macht einfach Spaß, ja. Es wird da meistens so ein bayerischer Tag, ja. Da wird dann gezurzelt und so weiter und so fort, ja. Obwohl dieses Jahr war es ein griechischer Tag. Keine Ahnung, was da mein Vater gefahren ist, aber mein Vater ist auch ein sensationeller Koch. Und der hat wirklich alles selber gemacht, ne. Und das schmeckt dann auch immer super gut und dann passend zu einem Bierchen. Das ist schon gut.
Okay, was wünschst du dir von deinem Vater, wenn du mal richtig geil essen willst? Also gibt es da irgend so ein Gericht, was er besonders gut drauf hat?
Wie nennt sich das? So ein Kalbstopf. Da ist so lauter Kalbsfleisch drin. Mhm. Ist das der richtige Ausdruck? Nennt man das?
Nee,
das ist, ich glaube, es heißt anders. Aber das ist so ein richtig großer Topf mit so Kalbstückchen drin. Und es ist einfach total lecker. Und dabei gibt es da meistens Knödel oder Pommes, wenn man möchte. Es ist ja alles machbar. Und selbst die Pommes macht er selber.
Ah, ja. Oh, okay. Das ist
also er macht sich richtig Arbeit.
Klasse.
Und das Kuriose ist, dass er derjenige ist, der am wenigsten isst. Also alle lassen
so
sich schmecken und er hat dann meistens nur einen kleinen Happen und dann war es das.
Ja, aber das ist oft so bei den Köchen, Norman, dass du, weil du die ganze Zeit probieren musst und wenn du das dann zubereitest, also welche Art von Eintopf es auch immer ist, was er macht oder so eine Art Bœuf Bourguignon vielleicht, das braucht halt Stunden und da muss man immer wieder probieren, ob das Fleisch jetzt auf dem Punkt ist oder noch ein bisschen braucht und dann bist du irgendwann, wenn es fertig ist, satt.
Gibt es bei euch so eine Familienrituale, die ihr irgendwie zelebriert?
Also was ich seit vielen, vielen Jahren mache und liebe, ist Weihnachten mit Family and Friends. Mhm. Also wir sind immer eine große Runde Weihnachten. Ich finde es super toll. Es fängt an irgendwie mit kleinen Häppchen zur Bescherung und mit einem Wunschmenü. Also jede Teilnehmende darf sich was wünschen. Das ist dann meistens ein bisschen stressig, weil ich das ja irgendwie umsetzen muss. Aber das macht riesig viel Spaß.
Wie viele Gänge gibt es denn dann, wenn sich jeder was wünschen darf?
Ja, gibt ja auch Pärchen, die dürfen sich nur ein Ding wünschen. Ne? Aber es gibt immer zwischen 5 und 7 Gängen.
Ja. Und bei euch auch wahrscheinlich großes Familienweihnachten, oder Norman?
Ja, tatsächlich, obwohl wir dieses Jahr gesagt haben, möchten wir eigentlich verschwinden.
Ach.
Weil das Problem ist, dass sich bei uns im Dezember ja alles ballt. Ne? Also der Kleine von uns, der hat am 9. Dezember Geburtstag, die Kleine ist am 19. geboren. Meine Mutter hat am 30. Geburtstag. Wir haben Nikolaus dazwischen, wir haben die Weihnachtstage dazwischen. Und das war letztes Jahr so viel, dass meine Frau und ich wirklich darüber nachgedacht haben, wohin können wir mit den Kids verschwinden, damit wir dem ein wenig entgehen können. Bis jetzt haben wir noch keine Idee. Wir schauen mal, wie wir es regeln. Ich sehe schon so kommen wie das letzte Jahr, dass wir uns im Prinzip gefühlt jeden Tag dann irgendwie mit allem ansehen.
Ich hatte mal die glorreiche Idee, ich wollte mich auch mal verpieseln an Weihnachten und bin nach Dubai geflogen und habe gedacht, da haben sie es vielleicht nicht so mit Weihnachten. Ja, falsch. Da ist Weihnachten richtig kitschig. Da kam der Weihnachtsmann mit dem Speedboot an den Strand gefahren und hat Geschenke verteilt. Ich dachte, Hölle, ich dachte, genau das wollte ich nicht.
Also dann kannst du ja schon mal den Tipp mitnehmen, Dubai darf es nicht werden.
Ich meine, Weihnachten an sich ist ja schön. Total. Nur das Problem ist natürlich, wenn man sich so viel sieht, ne? und so kurz hintereinander. Mhm. Irgendwann bleiben die Gesprächsthemen ja auch aus,
ja,
ne?
Ja, ja.
So, was hast du erlebt? Ja, du warst doch dabei, standst doch die ganze Zeit daneben, ne? Das ist so, ja.
Wer organisiert die Geschenke bei euch? Musst du das machen? Macht das deine Frau? Macht ihr das gemeinsam?
Das machen wir gemeinsam, aber ich würde sagen, dass der große Anteil tatsächlich bei meiner Frau ist. Ja. Die ist da sowieso ganz, ganz besonders und die lässt sich auch immer ganz tolle Sachen einfallen. Egal, wer hier in der Familie Geburtstag hat, sobald man die Treppe runterkommt, ja, ist immer fabelhaft geschmückt. Aber ich habe mir das auch so ein bisschen zu eigen gemacht, das jetzt auch umzusetzen. Und sie war ganz überrascht letztes Jahr, dass ich das so gut hinbekommen habe. Dieses Jahr will ich es nochmal ein bisschen toppen. Ja, also sie hat ja am 5. Oktober und ich bin sehr gespannt, ob ich es denn hinbekomme. Aber mit den Geschenken, da gibt's ja auch Gott sei Dank mittlerweile so digitale Listen und da werden dann die Familienangehörigen eingeladen und dann ist direkt ein Haken dahinter, wenn es denn schon besorgt wurde. Also es ist alles ein bisschen einfacher als damals tatsächlich.
Bist du so eine richtige Weihnachtsmaus? Also fieberst du auf Weihnachten?
Ja, ich liebe Weihnachten. Ja. Ich liebe, aber vielleicht ist es auch immer so wie so in Richtung Oase hinarbeiten, weil logischerweise in der Gastronomie Hochzeit, ja, Weihnachtsfeiern hoch und runter. Aber diese Aussicht auf den 24., wo ich immer geschlossen habe, seitdem ich ein eigenes Restaurant habe, ist wunderbar. Ich liebe es, selbst gebastelte Adventskalender an meinen Mann und meine Tochter zu verschenken. Ich liebe es, mich jetzt schon auf die Suche nach Geschenken zu machen. Ich war übrigens gerade ganz erschrocken. Ich meine, wir haben jetzt immerhin erst Ende September und wir sprechen das erste Mal im Podcast schon wieder über Weihnachten.
Stimmt.
Über Geschenke, Weihnachtsessen, all diese Dinge. Ich finde Tannenbaum großartig. Da habe ich direkt jemanden um die Ecke, der mir den dann immer bringt. Ein Riesenteil und dieses Schmücken macht auch sehr viel Freude. Ich sammle Weihnachtskugeln auf der ganzen Welt schon über das Jahr hinaus. Ich habe dieses Jahr, war ich auf Curaçao ein paar Tage zum Drehen und da habe ich kleine Curaçao-Fläschchen, die ich jetzt demnächst an meinen Tannenbaum hängen werde in Rot, Grün und Blau.
Was habe ich da für ein Thema angesprochen?
Ja, ja, also wir können gerne noch ein bisschen weitersprechen. Vielleicht könnte Normans Frau sich noch mit einschalten, weil die scheint ja auch sehr viel Freude an Weihnachten zu haben.
Ja, total. Und sie liebt das halt auch, das ganze Schmücken.
Genau.
Ja. Oh, schön. Und Weihnachtsbaum ist tatsächlich auch ihr Ding. Das macht sie immer mit dem Kleinen zusammen. Seitdem der Kleine laufen und stehen kann, machen sie das zusammen. Und also die macht das auch immer fabelhaft. Ich glaube auch bei mir würde es nicht so aussehen. Also ich glaube wirklich, würde ich so dekorieren, es wird nicht so aussehen wie bei meiner Frau.
Der heiße Shit ist Sprühschnee für die Fenster.
Das mag ich zum Beispiel gar nicht.
Das geht auch nie wieder ab. Nein. Ich habe es einmal probiert und habe mich breitschlagen lassen von meiner damaligen Freundin. Es war die Hölle. Ich kann es euch nur sagen.
Ach, schon.
Also da, ich meine, der Alltag mit so zwei Kids ist ja sicherlich ein herausfordernder Norman. Woran merkt man eigentlich, dass ein Norman Langen dann mal richtig schlecht gelaunt ist, vielleicht, wenn es einen Tag scheiße läuft? Also bist du jemand, der still wird oder der rummotzt oder wirst du still oder was machst du?
Sowohl als auch. Also ich kann alles. Ich habe alle Facetten, habe ich zur Auswahl. Tatsächlich muss ich ja auch sagen, bevor ich Verena kennenlernte, habe ich ja immer gesagt, ich möchte nicht heiraten und ich möchte auch auf gar keinen Fall Kinder haben. Ne?
Aha.
Es liegt aber wahrscheinlich einfach daran, dass mein Erzeuger tatsächlich viermal verheiratet war. Ne? Und ich in einer Patchwork-Family groß geworden bin, meine Mutter dreimal verheiratet war. Ich meine, mein Stiefvater, der immer mit mir unterwegs ist, der mich großgezogen hat, der war es dann letztendlich, wir sind jetzt über 30 Jahre zusammen oder was. Aber das war für mich immer ein Grund zu sagen, boah, keine Kinder, keine Ehe, geht sowieso nicht gut. Und dann kam diejenige welche und auf einmal habe ich gesagt, ach, ein Häuschen bauen mit ihr können wir schon mal machen, ne? So, und dann kam die Frage auf, ja, mit Kinderzimmer oder ohne Kinderzimmer? Oh, da war ich natürlich in der Bedrulle. Was sollst du machen? ja, wir können ja mal zwei Kinderzimmer machen. Letztendlich kannst du aus dem Einzimmer ja auch ein Sportzimmer machen oder was weiß ich, ne? So, und jetzt kam dann der Kleine und das war natürlich dann schon eine Umstellung. Aber es lief wirklich wesentlich besser, als ich dachte, weil ich bin ja so ein Morgenmuffel tatsächlich. Also morgens aufstehen ist nicht mein Ding. Gar nicht mein Ding. Ich brauche morgens immer zuerst einen Kaffee. Hier zum Beispiel diese große Tasse, die ich jetzt gerade in meiner Hand halte. Da passen immer zwei normale Tassen Kaffee rein. Und davon brauche ich zwei definitiv, bevor man der Tag starten kann.
Oh.
So, habe ich aber alles hinbekommen. Jetzt haben wir die kleine Amelie Jolie da. Und jetzt merke ich auf einmal, okay, da sind jetzt nochmal 6 Jahre zwischen. Und ein Kind ist kein Kind. Zwei Kinder sind viele Kinder. Also es ist schon eine Herausforderung. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber auch da sage ich, Schatzi, Verena, also wie die das alles wuppt und wie die das alles macht, die hat anscheinend Nerven aus Drahtseilen. Wenn ich nachts mitbekomme, dass die Kleine wach wird und weint, drehe ich mich gerade um aufzustehen, da ist meine Frau schon gar nicht mehr im Raum, weil sie schon im Kinderzimmer ist. Also es ist unfassbar, wie sie das alles macht. Und da muss ich auch auf diesen Wege mal Dankeschön sagen. Von daher, sie hält alles von mir ab. Natürlich gibt's natürlich auch so Sachen, die ich übernehme. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, hier, das Kind, kümmere dich drum und ne, bloß weg damit, um Gottes Willen. Jetzt gleich ist sie zum Beispiel auch in Köln unterwegs. Das ist von uns auch über eine Stunde entfernt. Und dann bringe ich die Kids dann ins Bett und werde noch ein bisschen Zeit mit denen verbringen. Aber es ist schon eine Herausforderung, muss man sagen. Und ich finde es wirklich Wahnsinn, wie Verena das alles so macht, weil sie ja tatsächlich auch schon wieder arbeitet, ne?
Das war ja bei euch sicherlich auch nicht so einfach, Conny, ne? Habt ihr euch bewusst auch gesagt, so jetzt egal, Job hin oder her?
Also ich glaube, das kann jeder bestätigen. Also klar kann man das alles ein bisschen planen, aber am Ende freut man sich und sagt, ja, irgendwie, wir haben Lust auf Kinder. Und wann es dann soweit ist, das ist das andere. Vielleicht war es bei uns auch eine schwierige Zeit, weil Restaurant irgendwie gerade eröffnet und lief alles noch nicht so gut. Aber wir haben über dem Restaurant gewohnt und wir haben das irgendwie gerockt gekriegt. Und auch wenn am Anfang Paula einen Babysitter hatte, der Sohn von unserem sardischen Hausmeister war und eigentlich überhaupt keine Ahnung von kleinen Kindern hatte. Aber wir waren da, wir hatten ein Babyfon und es lief einfach auch so mit Leichtigkeit, so nebenbei. Und klar, es ist toll, wenn beide Elternteile da sind, so wie Norman jetzt auch erzählt hat, wenn deine Frau unterwegs ist. Natürlich ist das selbstverständlich, dass das übernommen wird. Aber es ist wirklich, ein Kind ist nochmal was anderes als zwei. Und auch der Altersunterschied ist nicht zu unterschätzen.
Deswegen ist ja der Vorteil tatsächlich, als wir damals gebaut haben, da haben wir uns ja dazu entschieden, direkt zwei Häuser hochzuziehen. In das eine Haus sollten meine Eltern einziehen, in das andere Haus wir. Das haben wir auch so durchgezogen. Deswegen haben wir natürlich schon einen großen Luxus, dass meine Eltern direkt neben uns wohnten und auch noch wohnen. So, und jetzt haben wir dann irgendwann vor 2 Jahren gesagt, hör mal, meine Schwiegereltern, die wohnen am Niederrhein, Kleve, 1,5 Stunden Fahrt hin, 1,5 Stunden Fahrt zurück. Das sind 3 Stunden Autofahrt, die wir auf uns nehmen, um sie zu besuchen. Es wäre doch gar nicht schlecht, wenn die eventuell auf der anderen Seite unseres Hauses bauen würden, weil da hatten wir nur einen Parkplatz, aber es war Bauland und wir haben es dann tatsächlich ohne große Überredungskunst geschafft, dass die beiden dann tatsächlich da gebaut haben und wohnen jetzt seit letztem Jahr auf der anderen Seite. Und das ist natürlich jetzt, also mehr Luxus geht nicht, ne? Also da kann man wirklich, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Wenn man mal einen Babysitter braucht, man hat auf jeden Fall 4 Stück, 2 da, 2 da.
Das ist fantastisch.
Kann der eine nicht, können die anderen. Und ich muss auch wirklich sagen, um das nochmal klarzustellen, mich dann irgendwann dazu zu entscheiden, mit Verena Kinder zu bekommen, war die beste Entscheidung, die ich machen konnte, haben konnte, weil es eine absolute Bereicherung ist für eine Familie und für ein Paar, meiner Meinung nach. Und ich finde es irgendwie schon ein bisschen traurig, dass ich damals so die Einstellung hatte, aber da sieht man halt, je nachdem, wie man so groß wird, was man so erlebt in der Vergangenheit, das prägt natürlich auch die Einstellung, das prägt natürlich auch das, wie man Dinge angeht. Und es ist nicht immer verkehrt, die Sachen dann doch nochmal zu überdenken und vielleicht dann eine andere Richtung einzuschlagen. Und ich bin total begeistert, dass ich diese 2 zauberhaften Kinder habe. Aber wie gesagt, bin auch froh, dass morgens meine Frau das Regiment übernimmt.
Aber das ist ja wirklich wunderbar, wenn ihr da quasi in so einem Familienclan zusammen wohnt. Ihr könnt ja auch überall euch zum Essen jeweils besuchen und einladen, irgendwie, wenn mal die eigene Küche kalt bleibt, oder?
Also der Vorteil ist halt, dass wir rechts und links Tante Emma Laden haben, ne? Der halt auch sonntags auf hat, ne? Also egal, was uns im Haushalt fehlt, ne? Entweder klopfst du da oder klingelst du da.
Ja.
Wir bekommen immer das, was wir brauchen. Das ist ein großer Vorteil.
Ich kenne das, Norman. Ich habe in Stuttgart mal in einem Haus gewohnt. Da war unten ein Supermarkt drin und ich konnte über verschiedene Aufzüge und Glasverbindungsgänge mit dem Einkaufswagen direkt vor meinen Kühlschrank fahren. Das war das Geilste, was man sich vorstellen kann. Wirklich.
Verrückt. Das ist wirklich verrückt.
Weil diese ganze logistische Planung, es fällt alles weg. Du kannst ja einfach schnell runtergehen und ist ja alles im Haus.
Eben im Bademantel.
Ja, genau. Ditsche-mäßig.
Ja.
erzähl uns, was liegt jetzt demnächst an, außer deinem großen Jubiläumskonzert? Bist du auch jemand, der so Weihnachtsmärkte bespielt, oder ist das eher nicht so dein Ding?
Tatsächlich mache ich auch Weihnachtsmärkte, und ich liebe Weihnachtsmärkte, weil es da immer so toll duftet, weil es immer so schön hergerichtet ist mit den Lichtern. Ich finde es immer schön, und weil ich da auch schon mal Songs singe, die ich sonst das ganze Jahr nicht singe. Zum Beispiel die Eiskönigin, ja.
Okay.
Die singe ich dann zum Beispiel, ja. Das sind dann so Lieder, wo irgendwie die ganzen Kids und die kleinen Kinder mit den Eltern mitsingen können. Und das sind so Sachen, die kannst du halt im Sommer nicht bringen. Und das genieße ich total. Und ansonsten, was liegt dieses Jahr noch an? Also für mich geht's jetzt in ein paar Tagen wieder nach Österreich. Ich habe viele Auftritte. Man kann gerne auf meine Seite norman-langen.de gehen. Da stehen alle Termine, wo man mich sehen kann.
Verlinken wir natürlich in den Shownotes, selbstverständlich.
Ja, dann haben wir jetzt die nächsten Besprechungen tatsächlich für die nächsten Schlagerliebe-Sendungen auf RTL ab. Da haben wir die nächste Sendung dann im Dezember, die aufgezeichnet wird in St. Anton. Und ja, es liegt einiges an und natürlich die ganzen Vorbereitungen für den 7.3. dann im nächsten Jahr, weil da möchte ich natürlich schon was darstellen, was darbieten.
Na klar, und da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich hatte es nur angekündigt, dass du ja auch ein Moderationskollege bist. Du bist ja inzwischen da auch quasi als Host reingerutscht, ne, bei RTL ab. Wie fühlst du dich da? Macht das Spaß? Hast du Lust zu? Wahrscheinlich, ne?
Es macht eine Menge Spaß. Anfangs war ich mir überhaupt nicht sicher, ob das so mein Ding ist, weil es natürlich schon eine harte Nummer war. Also mein Debüt war ja quasi die Waldbühne in Berlin, 22.000 Live-Zuschauer plus die Kameras, ne, und dann natürlich grandiose Künstler, die da auf der Bühne standen. Das war dann so mein Einstand, wo ich dachte, wow, also das bläst ja einen da weg. Und als ich das dann verdaut habe, da habe ich dann gesagt, doch, es macht richtig Spaß und wir haben wirklich ein tolles Team und es steht und fällt natürlich auch alles mit den Leuten, die man halt nicht sieht. Und da sind so viele drumherum, die einem ein gutes Gefühl geben, die einen an die Hand nehmen, die Moderation natürlich auch schreiben. Die schreibe ich ja nicht selber. Und das sind natürlich dann alles so Punkte, die machen es dann rund und machen es schön. Und ja, mit Steffi Brunks an meiner Seite, also es kann wirklich schlechter laufen, muss ich wirklich sagen.
Ich habe ja vorher viel, oder natürlich auch, komme ja aus dieser Moderationsecke, bin dann musikalisch jetzt so seit 3 Jahren auch ein bisschen unterwegs, und ich hatte am Anfang so diese große Diskrepanz, dass ich mich eigentlich zwischen den Liedern, wo ich gelabert habe auf der Bühne, wohler gefühlt habe, als während ich die Lieder gesungen habe. Wie ist das bei dir? Fühlst du dich eigentlich wohler, wenn du mit als Musiker da auf der Bühne stehst, oder bist du inzwischen auch so in diese Moderationspersonality reingerutscht, dass du sagst, ja, das geht für mich eigentlich auch voll in Ordnung?
Also ich mache schon beides sehr gerne, muss ich sagen. Aber man merkt natürlich bei der Musik, da bist du halt Vollprofi drin. Ja. Also bin ich dann schon Vollprofi drin, weil ich halt immer Musik gemacht habe und du weißt, welche Knöpfe du drücken musst oder was du jetzt sagen musst oder wie du jetzt irgendwie die Sache veranstalten musst, damit das Publikum, was eventuell nicht unbedingt zu 100% auf deiner Seite ist, dann doch zum Feiern animiert wird und sagt, ey, der ist doch gar nicht so schlecht da oben. Und bei der Moderation ist es natürlich so, da habe ich ja die Steffi Brunks an meiner Seite, die ja die VIP-Expertin bei Punkt 12 ist, hauptsächlicherweise, die natürlich die Moderation von der Pike auf gelernt hat. Und lustigerweise hat die damals während unserer Staffel DSDS 2011 auch angefangen. Und wir DSDS-Kandidaten waren quasi ihre ersten Interviewpartner. Und es ist alles gemeinsam gewachsen und es ist total strange.
Es ist erschreckend. Es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes erschreckend. Aber wie war es denn bei dir, Conny, als die Moderation dazu kam? War das für dich auch zu Anfang eine Herausforderung? Weil bisher standst du ja nur quasi beim Kochen.
Es fing ja eigentlich erstmal alles an mit Kerners Köchen, und da musste ich ja keine Moderation übernehmen, sondern einfach nur erzählen, was ich da gerade zusammenbrutze. Und dann kam ja Paulettes Kochschule, da haben wir uns ja dann auch kennengelernt, und es war für mich unfassbar schwierig, dieses erste herzlich willkommen zu Paulettes Kochschule, also diese Ansprache an die Zuschauer, das war für mich total ungewohnt und erstmal schwierig, also da habe ich echt ein bisschen gebraucht. Und aber irgendwie, wenn man dann so sicher ist und wenn man, also das ist immer dieser schöne Mix gewesen mit dem Kochen, das habe ich ja schon ganz gut drauf gehabt, und das gibt dir die Sicherheit auch für alles Neue, was irgendwie dazukommt, und von daher hat es dann natürlich mit dir noch besser geklappt, ist ja klar.
Danke, danke, danke. Sehr schön. Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Norman für deine Zeit. Das war ein sehr netter Plausch. Wir sind also jetzt durch dich auch echt schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen, müssen wir sagen.
Ich finde es super. Ich fange jetzt schon an zu überlegen, was ich dieses Jahr... Ich habe ja oft ein Motto auch für meinen Tannenbaum. Ne?
Für deinen Tannenbaum hast du ein Motto?
Ja, aha.
Ach, guck mal.
Ja. Entweder gibt es ein Farbmotto oder ich habe auch mal einen Tannenbaum gemacht, wo alles aus dem Meer kam, von Hummeranhängern über Fische, Glitzerfische, Nemos, Seesterne und so weiter. Dann habe ich einfach mal so einen Sauftannenbaum gemacht mit Whiskyfläschchen, Champagnerfläschchen, Cocktails. Sowas finde ich immer toll. Und deswegen ist es super, dass wir darüber sprechen.
Ich habe mich gerade schon gefragt, sie muss doch einen riesen Speicher haben, ne? Um das alles irgendwie auch zu lagern. Aber bei den Flaschen, die macht man einfach leer und bringt sie dann
weg. Gut, also es sind nur Anhänger gewesen, Norman. Keine gefüllten Flaschen. Okay. Ich glaube, das hätte selbst der größte Tannenbaum nicht ausgehalten. Nein, und es ist schön, dass wir darüber sprechen, denn ich muss mir jetzt auch ein neues Motto überlegen. Und wir können das ja einfach auf den nächsten Podcast vertagen. Dann werde ich euch mal eine Idee erzählen.
Gespannt. Siehst du, Norman, und du hast jetzt auch Inspiration. Schönen Sauftannenbaum mit zwei Kindern, das macht ja auch Sinn.
Ich glaube, da bekomme ich Probleme.
Ja, das könnten wir uns vorstellen. In diesem Sinne, Norman, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dir ein schönes Restjahr und viel Erfolg dann für dein Jubiläum im März.
Vielen lieben Dank. Euch auch alles Gute. Danke für das nette Gespräch. Immer wieder gern. Und ich freue mich, wenn wir uns dann live sehen.
Das tun wir.
Norman, vielen Dank. All the best.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.